Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth.
Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Ilan Belenkin.
Fabian, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Habe ich deinen Nachnamen richtig ausgesprochen?
Ja. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Eigentlich ist es Belenkin, aber der Nachname wird so oft vernichtet. Von daher, du hast das ganz toll gemacht.
Belenkin, es muss schon richtig sein, mein Lieber. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wie du vielleicht weißt, habe ich bei mir im Podcast ja so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer so ganz, ganz kurz vorstellen. Deswegen sei einfach mal so lieb, mein Lieber, oder sag so ein, zwei Sätze zu dir.
Na klar. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ilan, bin 40 Jahre alt, bin Papa von 3 Kindern, bin Ehemann und bin nebenbei noch Coach, Personal Trainer und Berater für betriebliche Gesundheit. Hab einen sehr interessanten Weg hinter mir. Also ich bin da mehr oder weniger quer eingestiegen in die ganze, ich sag mal so, Fitnessszene.
Ja.
Und und das Thema Gewohnheiten ist definitiv etwas, was mich jetzt eigentlich mein ganzes Leben verfolgt hat.
Ja.
Und mich auch mehr oder weniger zu dem gemacht hat, der ich heute bin.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ja, Gewohnheiten ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Auch an sich zu arbeiten. Das sind ja so zwei Punkte, die uns heute auf jeden Fall beschäftigen werden. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Quereinsteiger und hast auch ein sehr, sehr bewegtes, interessantes Leben. Dann lass uns doch mal gemeinsam so in die Vergangenheit von dir reisen. Einfach mal so gucken, was war denn da so bewegt? Ja, was war das, was bei dir so den Anstoß gegeben hat, sich zu verändern? Und ich gehe mal davon aus, das Thema Gewohnheiten wird auch bei dir eine große, große Rolle im Leben gespielt haben.
Definitiv. Dafür muss ich etwas weiter ausholen.
Gerne.
Ich starte mit meiner Kindheit. Zum Verständnis, meine Familie ist in den 70er Jahren nach Deutschland migriert, aus der ehemaligen Sowjetunion, der heutigen Ukraine, und hatte natürlich anfänglich auch Schwierigkeiten mit dem, was sie hier erwartet hat, als sie in Deutschland ankamen. Plötzlich gab es Dinge. Es gab plötzlich Ärzte, es gab Krankenkassen, es gab eine riesengroße Auswahl von Dingen. Als ich auf die Welt kam, wurde ich natürlich mit allem überflutet. Sei es Süßigkeiten, Nahrungsmittel. Also eigentlich mit allem, wie man sein Kind quasi verwöhnen kann oder überschütten kann. Was irgendwo schön klingt, teilweise aber auch dann schwierig wurde, vor allem wenn es in Richtung Ernährung geht. Ich komme aus einem relativ ungesunden Haushalt, voller Liebe, aber doch ziemlich ungesund. Aufgewachsen in den 80ern, ich bin 82er Baujahr, war das zumindest in meinem Umkreis komplett normal, dass alle geraucht haben. Ich habe als kleines Kind in meinem Zimmer Aschenbecher rumliegen gehabt für Gäste. Das heißt, als wir dann Gäste hatten, kamen dann Leute und haben quasi in meinem Zimmer geraucht, weil der Balkon von mir aus ausging. Ernährungsmäßig, wie gesagt, habe ich, glaube ich, erst mit 19 Jahren angefangen, Wasser zu trinken. Davor waren es halt nur süße Getränke, Cola, Fanta, Sprite, hatte ich alles zu Hause. Frühstück bestand aus Süßigkeiten. Eigentlich war es halt nur so etwas. Wie gesagt, alles aus Liebe. Hm? Aber es war halt das, was meine Eltern und Großeltern als gut und richtig empfanden.
Da wollte ich ganz kurz mal einsetzen, mein Lieber. Du hast jetzt ja beschrieben, dass deine Eltern sagen, aus der, ich sag jetzt mal, ehemaligen Sowjetunion, jetzige Ukraine, rübergekommen sind. Und das hat sich auch für mich so angehört, auch nachdem du gewisse Dinge beschrieben hast, dass, ich sag mal, sowas auch wie Süßigkeiten und diese ganzen Dinge, sowas gar nicht vielleicht auf eine gewisse Art und Weise in den damaligen russischen Bereich überhaupt zur Verfügung stand. Deswegen kann ich mir natürlich auch ganz gut vorstellen, weil ich glaube, das kennen viele Menschen, dass wenn man gewisse Dinge in der Kindheit nicht hatte und man dann selbst Kinder hat, dass man denen natürlich das Ganze auch geben möchte, weil es ist so, als ob man die eigene Kindheit nochmal wieder lebt. Deswegen liege ich da richtig bei deinen Eltern, zumindest was die Süßigkeiten betrifft, nicht was die Zigaretten betrifft.
Klar, definitiv. Ich meine, die Leute waren damals auch nicht so aufgeklärt wie heute. Müssen wir ganz ehrlich sein. Wenn du eine Milchschnitte hattest und da stand drin, da ist das Beste aus der Milch drin, war das für die dann teilweise auch so. Heute sind wir aufgeklärt. Aber für die Menschen, die halt damals rüberkamen, die hatten keine Aufklärung, was das Ganze angeht. Und wie gesagt, es geschah aus Liebe. Man wollte dem Kind was Gutes tun. Heute sind wir schlauer. Zigaretten, klar, man wusste immer schon, dass Zigaretten schlecht sind, aber irgendwie war das gang und gäbe. Es war normal, jeder hat geraucht. Ich habe selbst mit 13 Jahren angefangen zu rauchen, habe dann auch 10 Jahre durchgeraucht. Also mit 13 Jahren. Mit 14 hatte ich, glaube ich, schon eine Packung am Tag, um dir die Wahrheit zu sagen.
Halleluja.
Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, kam ich aus einem sehr liebevollen, aber sehr ungesunden Haushalt. War als Kind leicht pummelig, würde ich sagen. War relativ faul, weil ich nie etwas machen musste. Ich wurde mehr oder weniger mir selber überlassen. Ich komme dazu auch aus einem Single-Mutter-Haushalt. Das heißt, ich bin bei meiner Mutter groß geworden und habe unheimlich viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Was natürlich dann noch mehr dazu führt, dass man auf eine gewisse Art und Weise sehr stark verwöhnt wird, weil die Großeltern ja normalerweise nicht wirklich die Erziehung übernehmen, sondern einfach nur alles geben und sich quasi an dem Enkelkind auf eine positive Art und Weise ausleben können. So war das bei mir auch. Und ja, und dann ging es halt los. 13 Jahre alt, ersten Zigaretten, Mädels, alles, was dazu kommt. Mit 15, 16 ging das Kiffen los, was ich dann eigentlich auch dann fast täglich gemacht habe, bis ich 23 Jahre alt war. Junkfood, Fastfood, damit bin ich groß geworden, das war normal für mich. Ich hielt mich zwar immer so ein bisschen in Shape, ich habe immer so ein bisschen Sport gemacht, aber auch eher mit dem Interesse einfach ja, Mädels zu gefallen. Das Thema Gesundheit war nie wirklich großartig relevant für mich.
Also ich würde auch sagen, grad, sag mal, viele, viele Jugendlichen, gerade zur damaligen Zeit, ich meine, ich bin ja 80er Baujahr, ne?
Ja.
Das Thema Gesundheit und das Thema Fitness heutzutage ist ja nicht mehr mit dem zu vergleichen, sag mal, als wir damals jung waren, ne? Das kann man ja heutzutage nicht mehr vergleichen und ich weiß genau, was du meinst, weil wenn du zum damaligen Zeitpunkt uns irgendwas von Gesundheit erzählt hättest, ja, also ich meine, wo man jedes Wochenende, na gut, Donnerstag, Freitag, Samstag feiern gegangen ist und gib ihm aber richtig, ja, ich glaube, wir hätten ihm den Vogel gezeigt, müssen wir ganz ehrlich sein, zumindest als Schüler, ne?
Definitiv, definitiv, das ist ganz klar. Und irgendwann mal kam ich dann in Berührung mit dem Tod. Meine Urgroßmutter ist dann damals verstorben, als ich Anfang 20 war. Und das hat mir natürlich so ein bisschen zu denken nach. Ne? Ich musste dann halt nachdenken über das, was kommen kann. Hatte mich auch extremst erwischt, weil das irgendwie die erste Person in meinem Umkreis war, die mir wichtig war, die dann von uns gegangen ist. Ja, trotz allem kam ich nicht so ganz aus diesem ungesunden Lebensstil raus zu der Zeit. Habe ich studiert. Ich habe Medienwirtschaft studiert, also BWL eigentlich. Etwas, was ich gar nicht machen wollte. Ich wurde da mehr oder weniger, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, reingeprügelt ins Studium.
Von wem?
Aus dem Elternhaus natürlich.
Okay.
Ich war mehr oder weniger der erste Akademiker in meinem nahen Umfeld, also familiären Umfeld. Was ja auch eigentlich eine schöne Sache war. Nur wollte ich es nie. Es war nie meins, ich habe die Schule nie wirklich gemocht, okay, wie viele Jugendliche natürlich nicht. Aber ich wusste halt, dass mich das Fach BWL und alles, was dazu kommt, nicht wirklich erfüllen wird. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ängstlich war, weil ich vielleicht auch sogar feige war, um mich einfach gegen den Wunsch meiner Familie zu stellen. Und ich muss auch gestehen, ich hatte die Möglichkeit zu studieren. Das Ganze ist dann natürlich, wie gesagt, nicht ganz so gut gelaufen. Mein Studium habe ich gerade mal noch so geschafft. Wie gesagt, ich habe damals von morgens bis abends eigentlich durchgekifft. Wenn du mich heute fragst, wie ich es geschafft habe, kann ich es dir gar nicht sagen. Irgendwie war wahrscheinlich ein bisschen Glück dabei. Und als ich fertig war, habe ich realisiert, dass ich noch unglücklicher bin als zuvor. Ich war unzufrieden mit meinem Körper. Ich habe einfach zu wenig gemacht. Ne? Kiffen macht halt in
Träge.
den meisten Fällen sehr träge. Ja, ohne das jetzt sehr schlecht reden zu wollen, dann ist das auch so, dass das so eine starke Gewohnheit war, eigentlich schon eine Sucht, dass auch andere negative Dinge mit angezogen werden.
Da muss ich ganz kurz mal einsetzen, mein Lieber,
Sehr gerne.
weil ich sehe gewisse Parallelen. Also ich bin Frustfresser, deswegen weiß ich im Endeffekt, warum man gewisse Dinge macht. Und wenn ich jetzt so das Ganze anhöre, wie du so erzählst von damals, dann spüre ich so richtig, wie unzufrieden du zumindest im Inneren, im Unterbewusstsein warst, aber nicht im Bewusstsein. Und das hört sich auch für mich so ein bisschen an, weil es kennen, glaube ich, viele, ne? Dieses Fressen, Kiffen, wie so eine Betäubung, dass man sich komplett, ich sag jetzt mal, betäubt hat, um zumindest so ein bisschen Glücksgefühle zu haben. So hört sich das für mich an. Liege ich da richtig oder habe ich das richtig vielleicht für mich interpretiert oder wie jetzt im Nachhinein betrachtet, wie siehst du das?
Definitiv. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde nicht nur sagen, dass ich mich betäubt habe. Ich bin aus dem Leben geflohen. Also jeder Mensch, der, ich sag mal, so eine Suchterkrankung hat, flieht aus der eigentlichen Realität, meiner Meinung nach.
Definitiv.
Das ist ganz egal, ob du trinkst, ob du kiffst, ob du andere Drogen nimmst, ob du nur auf Social Media abhängst, Netflix-Serien guckst den ganzen Tag oder halt andere Süchte hast, ja, Eifersucht oder Aggressionen. Ich meine, es gibt genug davon. Es ist definitiv zu einem großen Teil eine Flucht aus der Realität. Dazu muss ich auch sagen, dass ich mich in meinem damaligen Freundeskreis extrem wohlgefühlt habe, weil alle das Gleiche gemacht haben. Ja, ich liebe meine Freunde von damals. Aber vielleicht kennst du das, wenn man dann irgendwie gefangen ist in seinem eigenen Kreis, ist es sehr warm und unglaublich gemütlich, weil man einfach mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Und man nicht wirklich weiterkommt, wenn
Kenne
man nicht
ich
gefördert wird.
hundertprozentig nicht. Umsonst gibt es ja diesen wunderbaren Spruch: Zeig mir die fünf engsten Leute, mit denen du sozusagen die meiste Zeit verbringst, nimm den Durchschnitt von denen, und dann weiß ich, wie du bist. Ich denke, das trifft ganz gut. Hast du mit denen heutzutage noch Kontakt oder gab es einen Bruch zwischen euch?
Es gab mehr oder weniger ab und zu mal kleine Brüche. Also ich gehe mit sehr viel Liebe und einem offenen Herzen an alle meine alten Freunde ran. Bis heute. Kontakt haben wir alle noch mehr oder weniger. Ich muss persönlich sagen, dass ich mich relativ stark zurückgezogen habe aus dem damaligen Freundeskreis, weil ich anders nicht mehr funktioniert habe. Ich war todunglücklich mit mir selber. Die hatten damit gar nichts zu tun. Und ich musste einfach irgendwo einen Cut machen. Und meine, ich sag mal so, damaligen neuen Gewohnheiten haben mich da auch so ein bisschen rausgeführt aus dem damaligen Freundeskreis, größtenteils zumindest.
Jetzt hast du was Spannendes gesagt, die neuen Gewohnheiten. Man darf ja eine Sache niemals vergessen, und das ist ja eine Sache, was vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Wenn wir über Drogen sprechen, sprechen wir über Cannabis zum Beispiel gerne oder Alkohol oder sonstige Dinge. Die größte Droge, die wir in Deutschland haben, und es ist sehr viel nicht bewusst, ist Zucker. So,
Ja.
und Zucker macht abhängig. Das heißt, für diejenigen, und ich habe selbst erlebt, ich weiß, wie es ist, wenn man dann wirklich auf Zucker verzichtet, dann erlebt der Körper, ja, man kann es nicht anders sagen, der Körper bekommt Entzugserscheinungen. Ja, du hast einen Entzug, den dein Körper vollzieht. Und wie war das denn bei dir? Weil, lass uns da noch ein bisschen tiefgründiger einsteigen. Du hast gerade so schön gesagt, du hast neue Gewohnheiten gehabt. Was ist denn passiert? Es muss ja irgendeinen Knackpunkt gegeben haben, wo du für dich gesagt hast, weil das gibt es immer. Immer passiert irgendwas, so ein Break-Even-Point, wo du sagst, okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich komplett auf die Schnauze gefallen, kennt viele von uns. Jetzt kommt eine Veränderung. Was war denn bei dir so der Knackpunkt?
Der eigentliche Knackpunkt war die Erfahrung mit dem Tod meiner
Deine
Urgroßmutter.
Großmutter, ja.
2 Jahre später ist mein Großvater gestorben an Krebs. Und zu diesem Augenblick habe ich mir selber das Wort gegeben und mir gesagt, okay, du weißt nie, was im Leben passiert. Jeder Mensch kann krank werden. Mein Gott, die Decke kann einem auf den Kopf fallen. Aber ich persönlich will nicht schuld dafür sein oder zuständig dafür sein, dass ich krank werde. Das habe ich mir damals versprochen. Ich habe mir das Wort gegeben. Und habe zu der Zeit, jetzt war ich da 23, habe ich aufgehört zu rauchen, zu kiffen, Partys zu machen. Klar, Alkohol kommt immer mal wieder vor, aber nicht mehr so wie damals. Das Problem mit schlechten Gewohnheiten ist ja auch, dass eine schlechte Gewohnheit die nächste mitnimmt. Wenn du jetzt Zucker ansprichst zum Beispiel. Wenn du dauer bekifft bist, hast du einen höheren Bedarf nach süßen Sachen, nach Zucker. Erstens bist du faul, das heißt, du bestellst dir irgendetwas zu essen, was am schnellsten kommt. Dann hast du wirklich Lust auf Süßigkeiten. Jeder, der kifft, weiß, Süßigkeiten schmecken fantastisch, wenn man bekifft ist.
Oh ja,
Umso besser. Jeder kennt das.
hundertprozentig.
Dann kennt man das ja auch, dann kommt noch mal das ein oder andere Bierchen dazu mit den Kumpeln, vor allem in meinem Umkreis. Wir haben damals extremst viel gespielt, Poker, Spielotheken. Wir haben, wie gesagt, dieses Leben gelebt, was an sich relativ schlecht in der ganzen Kombination ist. Und für mich als Student war das damals echt schwierig, weil ich auch nebenher gejobbt habe und mein ganzes Geld für Gras, Alkohol, Spielotheken und ein bisschen was für Mädels ausgegeben habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die eine schlechte Gewohnheit nimmt andere mit. Der Knackpunkt, um nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, war definitiv der Tod meines Großvaters. Danach habe ich, wie gesagt, angefangen, auf meinen Konsum zu verzichten. Habe in kürzester Zeit 25 Kilo zugenommen. Ich würde sagen, das war ein Zeitraum von 3 Monaten. Wog dann irgendwann mal 110, 112 Kilo. Muss aber dazu auch gestehen, dass ich zu der Zeit noch relativ viel Alkohol getrunken habe. Das war kurz vor meiner Diplomarbeit. Und irgendwie musste ich mich dann doch ein bisschen betäuben, um klarzukommen in dieser Phase des Diplomstresses, sage ich mal.
Jetzt müssen wir noch eine Sache dazu sagen. Es wird mit Sicherheit ein, zwei Leute geben, die sagen: Moment mal, er hat gesünder gelebt und hat auf Alkohol, also auf Drogen verzichtet, auf Zigaretten verzichtet und nimmt auf einmal zu. Das ist bei vielen Menschen so, die aufhören zu rauchen, weil du auf eine gewisse Art und Weise kompensierst. Weil dieses Gefühl, also A, es ist bewiesen, dass wenn man raucht, dass irgendwie der Körper mehr verbrennt durch das Nikotin, was du zu dir nimmst. Dann hast du halt Ersatzstoffe, beziehungsweise du hast einen Ersatz oder Handlungen und da greifen halt viele Menschen zum Essen. Ja? Und deswegen hast du zugenommen. Das heißt, als dann leider dein Familienmitglied gestorben ist an Krebs, kam für dich das erste Mal das Thema Gesundheit so richtig.
Ich habe
Ja.
mich dafür nicht damit befasst, aber als das passiert ist und ich zugenommen habe, kamen weitere Probleme dazu. Und zwar habe ich dann irgendwann mal im Laufe der ganzen Zeit extreme Panikattacken entwickelt. Also
Panikattacken.
wirklich schreckliche Panikattacken mit, ich sag mal so, ganz, ganz häufigen Besuchen im Krankenhaus aufgrund von Todesängsten, weil ich einfach dachte, okay, jetzt ist der Herzinfarkt da. Ich war ein junger Mann. Und das kam immer mehr und immer öfter. Und das ging teilweise so weit, dass ich ehrlich gesagt Angst hatte, in den Bus einzusteigen, dass ich Angst hatte, einkaufen zu gehen, in der Schlange zu stehen, dass ich Angst hatte, ins Kino zu gehen. Ich habe damals, wenn ich mal ins Kino gegangen bin, war ich derjenige, der gebucht hat und ich habe die beschissensten Plätze an der Seite genommen, damit ich im schlimmsten Fall rausrennen kann. Und für mich war das relativ schwierig, weil ich ja eigentlich doch schon so ein Mann bin, also du siehst mich ja gerade in der
Bist du
Kamera, ich bin
ja.
ein recht männlicher Typ und hatte auch einen Freundeskreis, wo, ja, ich sag mal so, Maskulinität eine große Rolle gespielt hat, um das mal so zu sagen. Und das war ein relativ großes Problem für mich. Ja, ich war einfach in so einer, ich war plötzlich gefangen. Ich war in so einer extremst schrecklichen Situation, wo ich angefangen habe, Angst zu bekommen, vor allem. Und wusste halt einfach nicht, wie es weitergeht.
Wussten denn deine Freunde von deinen, also hast du mit deinen Freunden über die Angstattacken gesprochen oder wie, weil du hast gerade gesagt, wir kennen das von früher, ne? Man muss maskulin sein, man muss hart sein. Maskulin heißt hart, unnahbar, unverletzbar. Deswegen, hast du dich damals mit deinen Freunden darüber ausgetauscht?
Meine Freunde haben die erste Panikattacke leider mitbekommen, einige von ihnen. Und zwar ist mir das damals im Urlaub passiert, auf Teneriffa. Im Hotel. Ich habe das ganze Hotel zusammengeschrien. Also ich kann dir gar nicht beschreiben, wie laut ich schreien musste. Ich habe panisch geschrien nach Hilfe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich jetzt sterbe. Ich habe es nicht gedacht. Ich war mir sicher. Ich dachte, das war's jetzt. Und deshalb haben es einige von ihnen mitbekommen in einer sehr, sehr unangenehmen Situation, weil wir gerade Mädels kennengelernt hatten. Und ja, das war die erste und auch wirklich schlimmste Panikattacke. Ich hatte teilweise Angst, auf Geburtstage zu gehen. Wie gesagt, ich hatte Angst vor allem. Ich habe natürlich damals alle möglichen Ärzte aufgesucht, dachte, ich bin herzkrank. War beim Kardiologen mit 23 Jahren, habe alles gemacht. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ich habe teilweise Ärzte sogar anlügen müssen, damit sie mich irgendwie testen, damit ich das Gefühl habe, okay, ich bin doch gesund. Weil ich natürlich auch damals das Gefühl hatte, Ärzte haben halt die Lösung. Die Menschen im weißen Kittel sind sowas wie Götter. Und wenn die mir nicht helfen, wer dann? Deshalb habe ich damals, ja, circa 2 Jahre lang eine Ärzte-Odyssee hinter mich gebracht, die extremst unangenehm war, weil ich musste halt oftmals auch, wie gesagt, lügen, damit ich einfach auch Termine bekomme. Bis ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin und mir gesagt habe, okay, Du kannst nicht weitergehen. Das ist kein Leben, das du führen möchtest. Du musst aktiv werden. Ich habe es damals auch mit Therapie versucht, war bei zwei Therapeutinnen. Die eine hat mich ausgelacht, meinte, dass ich absolut normal bin, dass ich hier gar nichts zu suchen habe. Das war die erste Erfahrung.
Okay.
Die zweite Therapeutin ist auf mich eingegangen. Aber das war es halt nicht für mich. Ich hatte ein paar Sessions mit der und dann saß sie rum, hat in der Nase gepopelt und hat mir Fragen gestellt, die ich mir davor schon selber beantwortet habe. Ich war schon extremst bewusst, was das Thema anging. Ich habe in der Zeit gelernt, unglaublich ehrlich zu mir selber zu sein. Unglaublich ehrlich. Vor allem in diesem nüchternen Zustand. Und das ist nämlich das Ding mit dem Nüchternsein. Wenn man nüchtern ist, begegnet man dem Leben mit der Realität. Also man begegnet sich in der Realität. Und das war für mich ein harter Prozess. Der hat circa 2 Jahre gedauert. Und ja, habe dann verstanden, dass ich jetzt was ändern muss. Und dann kam der schlimmste Moment. Also die erste Panikattacke war katastrophal, aber dann kam wirklich der schlimmste Moment. Und zwar kam es so weit, dass ich eines Abends in den Spiegel geschaut habe und mich nicht mehr erkannt habe. Ich habe mich gar nicht mehr erkannt. Ich habe verstanden, dass ich es bin, aber ich habe mich nicht erkannt. Da gibt es auch einen Begriff für, ich habe vergessen, wie der heißt. Ich glaube, irgendwas, also man sieht seine eigene Persönlichkeit nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr lügen, ich hab den Begriff irgendwie vergessen.
Das heißt, du hast dich vor den Spiegel gestellt und du konntest dich nicht mehr angucken? Oder wie
Ich
meinst du
konnte mich
das?
nicht mehr erkennen. Ich habe mich angeschaut,
Ja?
Zähne putzen, aber ich hab mich nicht wiedererkannt. Es gibt einen psychologischen Begriff
Okay.
dafür und ich habe mich ehrlich gesagt nicht wiedererkannt. Ich habe nicht verstanden, wer diese Person im Spiegel ist. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie metaphorisch. Ich meine das komplett ernst. Ich habe mich nicht wiedererkannt. In diesem Augenblick habe ich verstanden, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Oder du machst jetzt was, oder du landest in der Klapse. Oder im Grab. Das war mein Gedanke in diesem Moment. Und den Tag darauf habe ich angefangen, mein komplettes Leben umzustellen. Also jetzt nicht nur, also ich habe konsumiert, habe ich ja davor nicht mehr, aber ich habe angefangen, ganz andere Dinge zu ändern. Ich habe angefangen, mit Menschen über meine Probleme zu sprechen. Ich wurde transparenter. Ich habe angefangen, wie soll ich sagen, ich habe angefangen, meine Wahrheit zu leben.
Das ist eine ganz wichtige Aussage. Du hast angefangen, mit Menschen über Probleme zu sprechen. Das heißt, du hast dann für dich gelernt, ich sag jetzt mal, diese maskuline, in Anführungsstrichen, maskuline Schale abzulegen. Du musst vorher so sagen, maskulin heißt nicht, über Probleme zu sprechen. Ganz im Gegenteil, wenn man Probleme hat, ist es maskulin, wenn man darüber spricht. Das muss ich ganz klar mal hier feststellen. Wissen wir beide jetzt, ja? Das heißt, du hast angefangen, über deine Probleme zu sprechen. Wenn ich diese Aussage höre und vorher auch höre, dass du mit, sag mal, zwei Psychologen gesprochen hast, die eine klammern wir jetzt aus, wenn die sagt, du hast nichts, dann hast du mit einer gesprochen, zumindest einer, die professionell war. Im Nachhinein betrachtet, warst du denn zu dieser Frau ehrlich? Also ehrlich in dem Sinne, dass du es auch zugelassen hast, über die Dinge zu sprechen? Weil das kommt, was diese gerade diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Eine ehrliche, brutale Selbstreflexion. Also brutal, weil es wirklich teilweise sehr, sehr ja, schmerzhaft ist, sich ehrlich zu reflektieren. Und ich weiß genau, wovon du sprichst. Man kann sich wunderbar selbst belügen. Du kannst dich krass selbst manipulieren. Ich denke, das kennen auch viele, viele Menschen. Wahrscheinlich viel mehr, als wir denken, beziehungsweise viel mehr, als wir merken, dass sie sich selbst manipulieren. Aber diese offene Ehrlichkeit, mein Lieber. Hattest du die damals bei der, sag ich es mal, guten Psychologin, lieber Ilan?
Nicht ganz, nicht ganz. Ich hab nicht immer 100% die Wahrheit erzählt. Ich habe ihr natürlich erzählt, aus welchem Umkreis ich komme und mir war auch bewusst, was mein Problem ist. Ich habe nicht so stark über meine Ängste gesprochen. Ich war eigentlich als Kind schon sehr ängstlich. Es gab viele Dinge, die mich als Kind schon extremst aufgewühlt hatten.
Was zum
Aber
Beispiel damals als Kind?
alles Mögliche. Ich hatte Angst vor Kleinigkeiten. Ich hatte Angst vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Ich war relativ schüchtern. Ich war super introvertiert. Habe es immer überspielt. War extremst aufgeregt vor jedem Auftritt, vor jeder Kleinigkeit. Hatte starke Versagensängste. Wie gesagt, komme aus einem Single-Mutter-Haushalt. Ich habe meine Probleme so gut wie nie an meine Mutter herangetragen. Die einzigen männlichen Personen, zu denen ich hochschauen durfte, konnte, waren zwei Großväter, vor allem der eine, der dann gestorben ist. Und alles andere, alle anderen Männer um mich herum waren halt, ich sag mal, wie man das heute so ein bisschen jetzt nennt, ohne zu übertreiben, in dieser etwas toxischen Maskulinität. Und da war es halt definitiv, vor allem im russischen Kulturkreis, definitiv nicht angesagt, Ängste zu zeigen. Und
Was ich gerade super spannend finde, mein Lieber, ist, du hast es gerade so beschrieben, dieses, du hast extrem, das meine ich jetzt nicht negativ, neutral, extrem viele Ängste gehabt. Das sind viele Sachen, die dich beschäftigt haben, ne? Dieses Versagensangst, dann aufzutreten, Nervosität. Und im gleichen Atemzug hast du gesagt, dass ja eigentlich du nur zwei richtige Menschen zu diesem Zeitpunkt hattest, mit denen du dich unterhalten konntest. Und ich finde gerade diesen Zusammenhang sehr, sehr interessant, weil ja schlussendlich dein einer Opa, der leider verstorben ist damals, das war ja für dich wie, ja, so das, ich sag mal, der rettende Anker. Er hat dir eine gewisse Stabilität, eine gewisse, ja, Sicherheit gegeben, mit dem du sprechen konntest. Und das finde ich total, also, ja, spannend oder interessant ist der falsche Ausdruck, aber du weißt, vielleicht ist meine, weil er bricht dann weg, leider, weil er in den Himmel gekommen ist. Und dann ist es, ne, als wie so eine Waage, und die Waage ist nicht mehr ausgeglichen, und schon beginnt das Innerliche natürlich weiter zu arbeiten, wo du ja vorher bei ihm zumindest auf eine gewisse Art und Weise ablassen konntest, indem du mit ihm sprechen konntest. Und natürlich, ich kenne auch sehr, sehr, sehr viele russische und auch ukrainische Menschen, und ich gebe dir recht, gerade bei den Männern, ne, das ist schon sehr impulsiv, ja, maskulin, ne? Interessant ist, wenn man mit den Menschen alleine spricht, es ist ein ganz anderer Schnack, als wenn die in der Gruppe sind. Das finde ich mal ganz interessant. Aber jetzt kommen wir auf zurück. Du hast dann diese Reihe von Männern bei dir in der Familie gehabt. Alpha-Männchen, ne, so dieses Brust raus, hier komme ich. Wie ging das dann weiter? Also wie hast du es dann weitergemacht?
Ich muss dazu noch sagen, dass ich mit meinen Großvätern oder auch mit dem einen Großvater natürlich nicht über alles gesprochen habe. Ich habe eigentlich immer bis zu diesem Zeitpunkt
Geschluckt.
diese Spiegelbildes, habe ich immer eine Maske aufgehabt. Ich habe immer eine Maske getragen. Ich habe eine Maske bei meinen Großeltern aufgehabt. Ich habe eine Maske auf Arbeit aufgehabt. Ich habe immer eine Maske getragen. Ich war nie ich selber. Und ich habe damals angefangen, dann meine Wahrheit zu leben. Ja, der Tod war ein einschneidender Punkt für mich, aber dann dadurch kam mir die nächste Angst. Dadurch kam mir die eigentliche ultimative Angst, die die meisten Menschen betrifft, und zwar die Angst vom Tod. Die Angst vom Krankwerden, die Angst vom Tod. Etwas, wo ich nie so richtig darüber nachgedacht habe. Und wenn es dann dazu kam, war ich halt nicht nüchtern. Ja, ich habe halt konsumiert, ich habe halt gekifft, ich war halt nur unterwegs. Ich konnte halt auch, wie soll ich sagen, ich konnte mich diesen Gedanken auch nie wirklich stellen. Und als es dann dazu kam, dass ich nüchtern war und mich den echten Gedanken stellen musste, nüchtern, und zwar nackt, kamen die Panikattacken, kamen die ganzen Probleme. Das kam nicht einfach nur so. Heute bin ich froh, dass das Ganze passiert ist.
Ja, im Endeffekt kannst du froh sein, weil du hast ja die ganze Zeit nur runtergeschluckt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, geschluckt entweder durch Alkohol oder runtergezogen durch Kiffen, ne? Und ich sag immer, weißt du, ein Mensch hat irgendwie so ein Glas Wasser im Körper. Ja? Und irgendwann läuft das Wasser über, läuft das Glas über. Und dann passiert genau sowas, was du gerade beschrieben hast. Im Endeffekt kannst du dankbar sein, dass es damals zu dieser, auch wenn es jetzt komisch an eine Explosion gekommen ist, weil wenn das nicht passiert wäre, und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, wo das Glas nicht überläuft, die jahrzehntelang in diesem Leben leben, kannst du ja wirklich froh sein, dass das damals so war, dass du dann, auch wenn es schrecklich war für dich hundertprozentig, ne, aber dass du dann auf einmal für dich gemerkt hast, okay, ne, ich muss was tun.
Das hat mein Leben gerettet. Ich sage das mal anders. Das hat komplett mein Leben gerettet. Aufgrund jeder Sekunde dieser unangenehmen Gefühle habe ich heute die Familie, die ich habe. Ich habe drei Söhne. Ich habe eine wundervolle Ehefrau. Wir führen ein tolles Leben. Klar, stressig mit Kids und Arbeit und Freiberuflichkeit, das kennen wir alle. Aber dank dieser Probleme habe ich das Ganze heute. Deshalb bin ich extremst dankbar für alles, was passiert ist. Das ist ganz klar. Aber damals war es halt schwierig. Und der Moment vor dem Spiegel war halt, das war der explosivste Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt gehst du weiter oder du gehst ins Grab. Ganz, ganz klar. Ich habe mich kurz danach nochmal im Fitnessstudio angemeldet. Muss dazu gestehen, ich war davor schon 10 Jahre in Fitnessstudios angemeldet, aber eher so als Karteileiche. Ich war so ein typischer Sommersportler, mal so ein bisschen was machen, um Mädels zu gefallen.
Ach so. Ich dachte schon, müsste einer im Januar kommen, von wegen gute Vorsätze.
Das nicht. Ich habe aber, muss ich dir gestehen, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen tatsächlich damals zum 1. Januar aufgehört zu rauchen. Das hat wirklich funktioniert. Ich habe am 31. Dezember, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2004, 2005, in dem Dreh, habe ich das Buch Endlich Nichtraucher gelesen. An einem Abend, alle meine Freunde waren feiern. Ich war am 31. Dezember alleine zu Hause. Meine damalige Ex-Freundin war nicht in Berlin, glücklicherweise. Und einen Tag später habe ich aufgehört zu rauchen. Das ist jetzt mittlerweile knapp 17 Jahre her, plus minus. Von daher gehöre ich zu den Leuten, die tatsächlich mal was durchgezogen haben mit Vorsätzen.
Stark, stark,
Ja,
stark.
es hat funktioniert. Und ja, es ging auf jeden Fall danach weiter. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, habe angefangen, regelmäßig Sport zu machen, habe mir ein Fitnessgerät mit nach Hause gekauft, mit dem ersparten Geld, das ich normalerweise sonst für Gras und Zigaretten ausgeben würde. Bin zu der Zeit auch schwimmen gegangen, habe mich extremst viel mit meinem Körper beschäftigt, habe verstanden, wow, ich tue was für mich und ich komme an Grenzen ran, an die ich davon nicht rangekommen bin, wirklich. Also ich war immer schon so ein bisschen sportlich, war ich schon, aber es war halt nie so wie jetzt.
Da muss ich noch kurz einhaken. Ich komme an Grenzen ran. Und ich bin ja selbst sehr sportfanatisch. Ich weiß genau, was du mit Grenzen meinst. Wie war das denn, bevor du mit dem Sport angefangen hast? Weil viele haben ja die Gewohnheit, sie fangen etwas an und sobald es schwer wird, hören sie auf. Das ist auch eine Gewohnheit. Ja? Weil sie auch Thema nicht an sich glauben. Das kann ich nicht, das bekomme ich nicht hin. Hast du denn durch den Sport auch gelernt, ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln und auch zu spüren, Moment mal, ich kann ja viel mehr, als ich denke, oder wie war das bei dir?
Das war in dem Sinne nicht so. Es war eher so, dass ich gemerkt habe, wow, ich kann Sport machen und ich kriege keinen Herzinfarkt.
Okay, auch was du, ja.
Das war mein großes Problem. Also deshalb auch die Grenzen. Ich habe dann gemerkt, wow, du kannst eigentlich viel machen und eigentlich geht es dir ganz gut dabei. Dein Herz explodiert nicht, du bist eigentlich gesund. So, darum ging es mir wirklich. Ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das Ganze tut. Im Zuge dessen habe ich natürlich ganz, ganz klar eine gewisse Disziplin entwickelt. Du entwickelst halt Disziplin, weil du halt auch mehr Struktur im Leben hast, weil du machst ja selber Dates mit dir auch. Du sagst, okay, ich gehe jetzt Montag, Mittwoch, Freitag zum Fitness und am Samstag oder so gehe ich schwimmen. Das habe ich komplett eingehalten. Ich habe das eisern eingehalten über einen langen Zeitraum. Habe dann irgendwann mal im Zuge dessen verstanden, dass ich einfach noch einige andere Sachen ändern muss. Sport war halt nur der Anfang. Fitness war der Anfang für die Veränderung in meinem Leben. Und genauso vermittle ich das übrigens auch an viele meiner Kunden. Fitness ist nur der Anfang. Was dann passiert ist, ich habe meinen Job gekündigt. Ich sagte, darf ich auch ein bisschen fluchen? Also jetzt ohne auszurasten?
Du kannst
Ich habe,
machen, was du
ja.
willst. Du kannst, wir
Okay.
sind hier bei Klarheit weit. Du
Okay.
hau raus, hau
Okay.
raus.
Okay. Ich habe dann mehr oder weniger die Eier in der Hose gehabt und mir gesagt, okay, du bist in einem Job, der dir überhaupt keinen Spaß macht.
Ja.
Medien hört sich cool an, Medien hört sich irgendwie besonders an, aber diese ganze komische Hipster-Szene war doch nicht meins. Damals 2006, 2007 rum, also habe ich meinen Job gekündigt. Was ein Zeichen war für mich selber, weil ich mich einfach auch mal dem Willen meiner Familie widersetzt habe, um das mal so zu sagen, jetzt mal, um etwas zu übertreiben.
Nee, ich kann, ich verstehe das schon, ich verstehe das schon.
Ich bin aus diesem akademischen Leben ausgestiegen, und habe mir noch, hab mir nicht mal, ich habe nicht mal gewusst, warum oder was ich jetzt mache. Ich habe einfach verstanden, ich muss da raus, ich fühle mich unwohl. Und dann war das für mich natürlich komisch, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe zu der Zeit meine Trainerscheine gemacht. Meine Fitnesstrainerscheine, weil ich mir gedacht habe, ich will es einfach mal machen. Ich habe mir noch gar nicht gedacht, dass ich in diese Richtung arbeiten gehen möchte. Mich hat es einfach interessiert für mich selber. Und habe meine Trainerscheine gemacht, meine ersten, meine Ernährungsscheine. Und bin mehr und mehr in diese Szene reingekommen, habe angefangen, diese ganzen Themen zu inhalieren. Und ich habe angefangen zu lesen, ich habe angefangen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich habe unheimlich viel Zeit damit verbracht, mich weiterzubilden. In diesen Fächern, in diesem Fach Gesundheit, Fitness, Ernährung und allem, was dazu kommt. Und habe mir dann irgendwann mal gedacht, klopf doch mal bei Fitness First an, am Kudamm, und frag doch mal nach, ob die vielleicht einen Ernährungsberater suchen, der Russisch spricht. Ne, man kennt das ja, Kudamm, da sind doch relativ viele Menschen unterwegs, die meine Sprache gesprochen haben. Ich bin halt auch russischsprachig. Und deshalb dachte ich mir, starte doch einfach hier, verdiene ein bisschen Geld und schau dann weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. 2008, Ende 2008, hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Die meinten, ja, Ernährungsberater sucht man keine, aber Personal Training ist gerade super im Trend. Willst du denn nicht starten? Und so habe ich an dem gleichen Tag unterschrieben und war Personal Trainer plötzlich. Auf dem Papier. Ich war mein Leben noch nie davor irgendwie auf der Trainingsfläche. Ich habe noch nie irgendjemandem einen Trainingsplan geschrieben. Ich wusste eigentlich gar nichts. Aber ich wusste ein bisschen was von der Materie. Und ich habe einfach etwas gehabt, was mir geholfen hat, was mir mein Leben gerettet hat oder was mir einen neuen Weg geebnet hat und dachte mir, es wird bestimmt Leute geben, denen ich damit helfen kann. Wenn es mir geholfen hat, wird es irgendjemanden da draußen geben, der meine Hilfe in Anspruch nehmen wird. Und Gott sei Dank ging das Ganze ziemlich schnell. Ich muss gestehen, dass ich extremst fleißig war, weil ich auch den Leuten in meinem Umkreis beweisen wollte, dass ich auch als, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Personal Trainer, Fitnesstrainer erfolgreich sein kann. Damit du verstehst, in meinem Umkreis dachten die Leute, dass ich kompletten Knall habe. Also sowohl die Leute in meiner Familie als auch in meinem Freundeskreis, die dachten alle, dass ich einen Knall habe, dass ich extra studiert habe für einen vermeintlich interessanten, guten, sexy Job in den Medien und jetzt plötzlich Fitnesstrainer werden möchte, der anderen Menschen irgendwelche Maschinen einstellt. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch die erste Zeit extremst dafür geschämt, vor meiner Familie, vor meinen Freunden, habe mich dadurch noch mehr zurückgezogen in meine Welt, in mich selber. Habe aber dann relativ schnell die Kurve bekommen und muss gestehen, dass ich innerhalb des ersten Jahres schon ziemlich erfolgreich war als Personal Trainer und Ernährungsberater.
Kam denn, das interessiert mich, weil das ist ja, kann ich mir vorstellen, dann sitzt man zu Hause, ist so ein kleiner innerlicher Konflikt. Ne? Da hast du rechts eine Stimme, links eine Stimme und dann wird gegeneinander argumentiert. Heißt ja auch im gleichen Sinne, es ist eine Menge, Menge Druck im Körper. Da ist eine Menge, Menge Adrenalin, weil dein Körper auf Hochspannung läuft, weil wir wissen, dass alle Gedanken können einen wahnsinnig machen. Kam dann zum damaligen Zeitpunkt noch diese, ich sag jetzt mal, Angst. Dieser Druck in der Angst nochmal hoch oder war das dann schon für dich komplett, ich sag jetzt mal, verarbeitet und losgelassen?
Du meinst jetzt die Angstattacken, die
Ja,
Panikattacken?
in dem Bereich kam das nochmal.
Das kam öfter noch. Also das
Okay.
kam immer mal wieder, aber nicht mehr so stark wie früher, aber es kam immer mal wieder. Und diese ganze Ärzte-Odyssee hatte mich auch zu so einem kleinen Hypochonder gemacht, muss ich gestehen. Das verfolgt mich bis heute. Ich bin heute 40 Jahre alt, habe eigene Kinder. Es verfolgt mich bis heute. Es gibt immer noch Themen, die nicht ganz durch sind. Aber darum geht es ja auch. Man kann ja seinen Typ, sein Wesen nicht wirklich verändern. Muss halt nur lernen, besser mit klarzukommen und muss sich Strategien finden, ganz, ganz individuelle Strategien finden, wie man das Leben trotzdem meistern kann. Und man muss seine Schwächen hinnehmen. Das ist okay. Ich bin heute so transparent, was diese ganze Thematik angeht, weil ich einfach weiß, dass das meine Stärke ist. Also alles, was ich damals, alles, was meine Schwächen damals waren, mit den ganzen Suchtgeschichten und der Angst vor Menschen zu sprechen, der Angst, über mich zu sprechen, über meine Ängste zu sprechen, ist heute meine größte Stärke.
Finde
Das ist der
ich.
Hauptgrund, warum ich so funktioniere und warum ich so strukturiert bin und warum ich mein Zeug so gut durchziehen kann.
Finde ich eine grandiose Aussage und da kann ich dich nur beglückwünschen. Dir gratulieren, mein Lieber. Finde ich super, eine tolle Entwicklung. Und vor allen Dingen, eine Sache darf man nicht vergessen. Überleg mal, wie anstrengend das ist, sich selbst zu verstecken. Andere Menschen gegenüber sich selbst zu verstecken. Ne? Sondern, ich sag jetzt mal, so ein Scheinbild zu wahren, was man schon so angenommen hat, dass man gar nicht mehr weiß, wer man überhaupt selbst ist, weil man sich schon so in diese Rolle gespielt hat. Und deswegen freue ich mich da von Herzen, dass du für dich gefunden hast, vor allem auch die Stärke besitzt, zu sagen, ich hab das noch, aber die Kunst ist es, mit gewissen Dingen umgehen zu können, zu wissen, okay, Thema, ne, ganzen, das war die Erfahrung, die du gesammelt hast, und natürlich auch spielt das Thema Gewohnheiten rein, weil natürlich, wenn gewisse Abläufe vorhanden sind, dann weißt du ganz genau, okay, jetzt kommt der Schritt, dann kommt der Schritt, dann kommt der Schritt, dann kommt die Panik oder dann kommt die Attacke. So, das heißt, das Schöne ist, wenn man schon diese einzelnen Schritte kennt, ja, das ist ja so, wenn ich gegen die Wand laufe, dann laufe ich gegen die Wand, aber ich kann auch an der Wand vorbeilaufen. Und das ist ja das Schöne, wo du dich ehrlich kennengelernt hast und du für dich gelernt hast, Moment einmal, wenn ich merke, dann, ne, wie gibt es diesen schönen Spruch, lieber pro forma was machen, als irgendwie Schmerz erleben, ja?
Jeden Fall. Die Gewohnheiten, weil das Thema halt auch Gewohnheiten ist, Gewohnheiten waren eigentlich das A und O. Ohne Gewohnheiten funktioniert im Leben gar nichts. Ich habe damals meine schlechten Gewohnheiten gegen bessere getauscht. Sport, ich sag mal so, Sport war anfänglich sowas wie eine Ersatzdroge, um das mal so zu nennen. Es hat mir unheimlich viel gegeben. Ich hatte ein Date mit mir selber. Ich wusste, ich gehe dann und dann hin. Ich hatte etwas, wo ich ganz genau wusste, wenn ich es tue, fühle ich mich gut. Und ich habe das erstmal eine ganze Weile durchgezogen, bis es dann zur Gewohnheit wurde. Und ich habe dann irgendwann mal einfach auch gar nicht mehr mit mir selber diskutiert. Wenn ich weiß, ich habe mich mit mir selbst verabredet, zum Sport zu gehen, ziehe ich das Ganze durch. Das ist eine Gewohnheit. Du gewöhnst dich an Dinge, wo du ganz genau weißt, sie lassen dich gut fühlen.
Jetzt habe ich mal eine ganz kurze Frage an dich, weil das kenne ich aus dem Privaten. Als die Menschen mitbekommen haben, dass du regelmäßig und auch sehr oft zum Sport gehst, wie oft wurde dir gesagt, aber wie oft willst du noch zum Sport gehen und ist es nicht ein bisschen viel? Kennst du die Aussage irgendwoher?
Ich habe die Aussage relativ oft gehört,
Ja.
natürlich, vor allem im engen Freundeskreis, aber ich war damals schon so stabil in meinem Kopf. Es war mein Ausweg. Ich sag's dir, ich muss es immer wieder sagen. Es hat mein Leben gerettet. Ich wusste es damals schon. Ich wusste damals, dass ich etwas gefunden habe, was mir mein Leben rettet. Und wir reden jetzt nicht nur vom Sport oder von der Übung. Es ging nicht nur um den Sport. Es ging um den gesamten Lebensstil. Eine gute Gewohnheit nimmt die andere mit. Genauso wie mit schlechten Gewohnheiten. Wie schon erwähnt, wenn du kiffst, hast du Lust auf Süßigkeiten. Dann ist dein Wille sowieso schon schwach, dann trinkst du gerne nochmal ein, dann verpennst du, dann stehst du am nächsten Morgen mit dem Kater auf, fühlst dich scheiße und benimmst dich wie ein Arschloch zu allen anderen Menschen um dich herum, weil du so unglücklich und so unzufrieden mit deiner Leistung bist. Und genau das Gleiche war in meinem Fall halt auch positiv. Ich habe angefangen, Sport zu machen. Ich habe mich besser gefühlt. Ich habe angefangen, tolle Kunden abzuschließen. Männer, die im Leben waren, super erfolgreiche Menschen, die ich heute teilweise zu meinen Mentoren zähle, die mir ganz, ganz andere Wege aufgezeigt haben, wohin ich mich bewegen kann, die mich respektiert haben für das, was ich mache, die mich dafür geschätzt haben, dass ich mir die Zeit genommen habe, ihnen bei ihrer Schwachstelle zu helfen, und zwar in ihrem Lebensstil. Ich habe ihnen geholfen, besser auszusehen, sich besser zu fühlen, ihre Gewohnheiten zu verändern, indem sie halt strukturierte Termine mit mir hatten. Und über den ganzen Zeitraum der Personal Trainings habe ich niemals aufgehört, mich weiterzubilden, zu Workshops zu gehen, mich selber coachen zu lassen. Ich trainiere bis heute immer noch mit Leuten, die besser sind als ich. Ich lasse mich bis heute noch für viel Geld coachen. Und das ist das Wichtigste für mich. Wenn ich mich nicht selber coachen lassen würde, würde ich an mein eigenes Produkt nicht glauben. Und habe mich dann auch in dieser ganzen Zeit vom, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Standard Personal Trainer, Ernährungsberater zu einem relativ guten Coach entwickelt, der das Leben auch von der anderen Seite kennt, der mittlerweile, wie gesagt, auch Vater von drei Kindern ist und mit Menschen arbeiten kann, die ernsthafte Probleme im Leben haben. Fitness ist nur der Anfang in
Und
meiner Arbeit mit den Menschen.
möchte ich, kann ich und werde ich sofort unterschreiben. Weil dieses bewusste Trainieren, ne? Weil es kennt jeder. Jeder, der schon mal so eine Stunde auf so einem Stepper stand, ja? Und sich da ein abgespitzt hat. Und wenn man guckt hat, wie viel Kalorien man ungefähr verbrannt hat. Und wenn du überlegst, dann gehst du vom Stepper runter, haust die 3 Hanuta rein, da hast du erstmal innerhalb von 5 Sekunden wieder viel mehr Kalorien zu dir genommen, als die du gerade verbrannt hast. Und das Schöne im Fitnessbereich, und ich kenne das von dir auch, diese Zufriedenheit, diese Disziplin gibt ein unglaubliches Glücksgefühl. Man fühlt sich da gefunden. Also ich kenne das bei mir, wie gesagt, ich habe durch den Sport eine Menge Disziplin gelernt. Auch dieses Thema Fortbildung, weil ich sage immer, das ist so mein Leitspruch, weil mich manche Leute immer fragen: Alter, du gehst schon wieder zur Thai-Massage. Du gehst jeden Sonntag zur Thai-Massage, du gehst jeden Freitag in die Kältekammer, du gehst jeden Tag trainieren, du kaufst dir Supplements ohne Ende. So, dann sage ich immer: Pass auf, es gibt die beste Investition. Das ist eine Aussage, die muss jeder für sich begreifen. Die muss man erstmal verstehen. Die beste Investition ist die Investition in einen selbst. Ob es der Körper ist, ob es der Geist ist, ob es das Wissen ist. Das ist die beste Investition, weil wenn du einen gesunden Körper hast, weil abgesehen davon Gesundheit ist das A und O. Und ich denke mal lieber, du hast es damals leider mit deinem Opa erlebt. Wenn man so eine Schicksalsschläge erlebt, durchlebt, auch bei dir, dann weißt du ganz genau, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist. Und deswegen sage ich auch, finde ich Weltklasse, dass du auch in Coachings gehst, dass du dich weiterbildest, weil das ist das A und O. Stillstand ist tot, ist so. Ja, also in meinen Augen, und ich denke, da ticken wir beide gleich. Deswegen kann ich dich nur beglückwünschen und kann es jedem Menschen empfehlen, auch deinem Beispiel, Ilan, zu folgen, wirklich, ja, für sich zu machen. Und dann kommen natürlich auch manchmal Menschen, Und das würde ich gerne mal von dir wissen, Thema Gewohnheiten. Du hast ja dein Lebensstil komplett verändert, sehr, sehr erfolgreich verändert. Du hast dich mit tollen Menschen umgeben, du hast dich umgibst dich mit Menschen, die dich pushen, die vom Schüler zum Mentor geworden sind. Du feierst deine Erfolge. Wie gehst du denn mit Menschen um, die den, ich sag jetzt mal, alten Ilan so vermissen, so wegen Mensch, du Langeweiler, jetzt können wir da mitmachen, doch mal hier. Und jetzt, ne? Wie gehst du mit diesen Menschen um?
Anfänglich bin ich relativ wütend rangegangen. Ich hatte unheimlich viel Wut in mir, größtenteils auf mich, aber auch auf die Leute, weil ich mir einfach gedacht habe, ich fand es einfach komisch. Weißt du, Leute haben mich dafür gefeiert, dass ich 10 Joints am Tag rauchen konnte in meinem Freundeskreis, aber haben mich nicht dafür gefeiert, dass ich was Gutes für mich mache. Und das hat mich damals geärgert. Es hat mich damals traurig und wütend gemacht. Aber irgendwann mal habe ich verstanden, ich meine, wir werden ja alle älter, im besten Fall werden wir auch ein bisschen schlauer. Irgendwann mal habe ich verstanden, dass die einfach Angst hatten, nicht mitzukommen. Sie
That's
hatten
it.
Angst, dass ich sie da lasse, wo sie sind und dass ich mich weiterentwickle. Und sie waren einfach nicht reif für meinen Prozess. Heute verstehe ich das Ganze, und gehe, wie schon vorhin erwähnt, mit offenem Herzen an meine Freunde ran. Ich habe extremst viel Liebe für alle, auch wenn ich viele gar nicht mehr sehe. Und versuche da, ich habe das komplett geswitcht in meinem Kopf. Ich versuche doch gar nicht mehr mit Aggression oder Wut ranzugehen. Ich gehe da komplett mit offenem Herzen rein. Ich verstehe das Ganze. Ich muss ja auch gestehen, ich habe oft genug, und das, darüber reden die meisten nicht wirklich, ich habe oft genug auf irgendwelche anderen Menschen geschaut und ihnen die Schuld für meine Scheiße gegeben, oder den Umständen die Schuld für meine Misere gegeben und war auch teilweise, wie soll ich sagen, eifersüchtig auf Leute, die es besser hatten als ich, Leute, die vielleicht finanziell erfolgreicher waren. Und ich sage dir ganz ehrlich, auch heutzutage, es gibt immer wieder heutzutage auch schlechte Momente in meinem Leben, die gerade nicht so schön funktionieren. Und dann kommt dieser alte Gedanke, dieser, wie soll ich das nennen, Symbiont, ja, dieses Vieh in meinem Kopf kommt hoch und gibt mir teilweise die gleichen Gefühle wie damals. Heute ist das nur anders. Heute reflektiere ich. Klar, die Emotionen kochen kurz auf. Und beim Runterkommen merkst du, okay, was ist eigentlich dein Problem? Niemand um dich herum ist irgendwie schuld für irgendetwas. Komm mal klar mit deinem Leben. Tritt dir selber in den Arsch und mach, was zu tun ist, damit du dich besser fühlst. Und das ist halt das Ding mit den Gewohnheiten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist das halt so, wenn ich gewisse Dinge in meinem Leben nicht tue, von denen ich weiß, dass ich sie tun sollte, wie jetzt beispielsweise ein bisschen besser auf meine Ernährung zu achten, mich zu bewegen, kein Arschloch zu sein zu meinen Kindern oder zu meiner Frau, wenn ich gerade schlechte Laune habe oder weil gerade irgendetwas nicht funktioniert, merke ich, dass alles für mich eskaliert. Also ich muss die Sachen einhalten, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun.
Auf deine Frage zu antworten, das kenne ich sehr, sehr gut. In dem Augenblick, wenn ich mir Sachen vornehme und ich mache sie und ich setze sie nicht um, habe ich einen enorm innerlichen Druck und da entsteht eine extreme Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit macht mich mürrisch. Und dann kommst du halt, also wenn du diese Unzufriedenheit hast, die frisst dich auf. Und dann kommst du von der Unzufriedenheit, verlierst du deine Souveränität. Weil wenn du deinen Weg straight gehst, wenn du genau weißt, da ist das Ziel, Orientierungspunkt, ich laufe lang, bin ich happy. Und worauf ich nochmal eingehen möchte, was wirklich eine ganz, 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 ganz wichtige Aussage von dir war, und das habe ich auch selbst durchlebt. Ich war früher genau wie du. Ich habe früher immer bei anderen Menschen geguckt, der ist schuld, die ist schuld, ich bin so, weil mir ist das und das passiert, ich bin so, mir ist das und das passiert. Ich habe im Außen gelebt, ich habe mich selbst bemitleidet auf eine gewisse Art und Weise, habe in Ausreden gedacht und muss auch sagen, so. Für die Zeit oder in der Zeit, der ich so gelebt habe, und es war, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Großteil meines Lebens, habe ich nichts geschissen bekommen. So, erst als ich angefangen habe, mich selbst zu reflektieren, fing damals an, ja, mit, ich sag mal so, die nicht harte, aber die ehrliche Reflexion war so Mitte 20, ne? Und dann es war 2018, hatte ich 155 Kilo. Habe in einem Jahr 65 Kilo abgenommen und das war die Zeit, wo ich mich extrem hart selbst reflektiert habe. Also davor schon mein Leben, ich sag mal, hat sich sehr, sehr positiv entwickelt und wenn man dann guckt, wo ich diese 65 Kilo abgenommen habe, dann ging es steil bergauf, aber richtig steil bergauf und läuft immer noch genauso. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, viele Menschen zum Herzen nehmen sollten und auch in meinen Augen, ich denke, ich sehe gerade dein Lächeln, müssen, weil du wirst erst dann eine Veränderung im Positiven vollziehen, wenn du aufhörst, bei anderen die Schuld zu suchen, wenn du anfängst, anderen Menschen zu verzeihen, weil du verzeihst nicht für diese Menschen, du verzeihst für dich, weil Verzeihen heißt loslassen. Und erst dann wird sich in deinem Leben etwas verändern.
100%. Ich sehe das genauso. Ich kann das zu 1.000.000% bestätigen, alles, was du sagst. Ich denke, das Wichtigste, auch damals bei mir, ähnlich wie bei dir, war mir einfach mal den Spiegel vors Gesicht zu halten und mich einfach mal zu fragen, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Was stimmt mit dir nicht? Was musst du ändern? Wo willst du hin? Warum bist du gerade da, wo du bist? Und was könnte ein Ausweg sein? Und genauso gehe ich auch in meinem Coaching ran. Also unabhängig von meinem Personal Training, Leute, die ich nur coache im Bereich des Lifestyle-Coachings, starten wir immer mit der Ist-Analyse. Wir gucken uns also an, wo stehst du gerade? Warum bist du da, wo du bist? Was hat dazu geführt, dass du da bist, wo du bist? Was hat bisher nicht funktioniert? Und wo willst du eigentlich hin? Und vor allem, warum willst du da hin? Also was ist das eigentliche Warum, wenn es jetzt, sage ich mal, um die Ästhetik geht, ums Abnehmen geht? Ich sag mal so, die meisten Leute starten ihre Fitnessreise aufgrund von oberflächlichen Zielen. Jeder will toll aussehen, um geliebt zu werden, um jemand anderem zu gefallen, um anerkannt zu werden. Das ist ja bei den meisten mehr oder weniger das Standardziel, sage ich mal. Die Leute geben es halt nur nicht zu. Sie wollen einfach nur gut aussehen oder sie sagen, sie wollen halt irgendwie gesünder sein, aber meistens wollen sie eigentlich irgendjemand anderem gefallen und allen anderen beweisen, dass sie es doch drauf haben, sich um sich selber zu kümmern, was ja auch absolut relevant ist. Und ich bin halt derjenige, ich frage halt diese unangenehmen Fragen, weil ich verstehen möchte, was ist eigentlich dein Warum? Also was ist dein echtes Warum? Also hier hast du den Spiegel, aber erzähl mir doch mal, was dein Warum ist. Und viele Menschen realisieren erst dann wirklich, warum sie da sind, wo sie sind.
Aber lieber Ilan, das finde ich eine große also eine tolle Herangehensweise, unterstütze ich total. Wenn wir jetzt aber den alten Ilan angucken, also jetzt stell dir vor, du bist im Coaching und du würdest jetzt auf den alten Ilan treffen.
Ja.
Ist ja schon schwer, ne, das rauszukitzeln.
Es wäre schwer, das rauszukitzeln. Ich muss dir dazu noch gestehen, dass jeder Mensch eine gewisse Zeit braucht, um reif zu werden. Es gibt Menschen, die werden es nie sein. Es gibt Menschen, die werden mit 65 nicht die Wahrheit sagen, weil sie sich einfach immer noch verstecken hinter der Maske. Und ich habe auch immer wieder mal Kunden, wo ich ganz genau weiß, na, die sagen mir nicht das, was sie eigentlich wollen. Und die Zusammenarbeit wird in dieser Art und Weise oder auf diese Art und Weise nicht funktionieren. Dann trainiere ich sie halt nur. Wenn es das ist, was sie machen wollen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen einen Trainer, dann bin ich auch gerne Trainer für sie. Der Mensch muss reif dafür sein. So ähnlich wie mit meinen Freunden damals. Wenn der Mensch nicht reif dafür ist und wenn der Mensch nicht gewillt ist, ernsthaft etwas zu verändern, also wenn der Knall noch nicht da war, ne, so wie du das vorhin angesprochen hast, wenn der richtige Knall noch nicht da war, dann geht es der Person wahrscheinlich noch zu gut. Aber der Knall wird kommen. Der Knall kommt bei jedem von uns, früher oder später. Meistens dann, wenn wir anfangen, ein nüchternes Leben zu führen. Spätestens dann. Oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert. Was denkst du, wie viele Kunden ich hatte, die sich bei mir gemeldet haben, Jahre später, nachdem sie dann ihren ersten Herzinfarkt hatten, mit 42 Jahren. Oder nachdem sie dann einen Schlaganfall hatten mit 46 Jahren. Und das davor belächelt haben, was ich eigentlich mache. Mich für einen Idioten gehalten haben. Ich habe das alles schon erlebt. Also der Knall muss kommen. Bestenfalls nicht in Form von einer schlimmen Krankheit, aber auch das passiert leider bei vielen Menschen. Und keiner von uns ist geschützt davon. Aber wie schon erwähnt, wir haben relativ viele Möglichkeiten, mit unserem Leben oder durch unseren Lebensstil dafür zu sorgen, es wenigstens zu versuchen, etwas zu verbessern und ein, ich sag mal so, respektvolles und gesundes Leben zu führen. Jeder Mensch, der nichts für sich tut, ganz egal, ob es jetzt um körperliche oder mentale, emotionale Gesundheit geht, jeder Mensch, der nichts für sich tut, tritt meiner Meinung nach, tritt dem Leben respektlos gegenüber. Und uns wurde das geschenkt. Und
da wollte ich gerade einsteigen. Guck mal, das Ding ist folgendes. In dem Augenblick, wenn ich mich selbst nicht respektiere, wenn ich disrespectful zu mir selbst bin, wie soll ich dann auch erwarten, dass andere Menschen zu mir respektvoll sind? 100%. Und das ist eine goldene Regel, lieber Ilan. Es fängt immer bei uns selbst an. Du willst, dass andere Menschen nett zu dir sind, sei freundlich von Herzen, freundlich zu anderen Menschen, geh auf andere Menschen zu. Erst geben, dann nehmen. Ja? Und deswegen Respekt dir selbst gegenüber, auch eine eigene Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ja, weil du hast doch schon gesagt, der Knall kommt. Ich sag immer, ja, ist die Frage ob, sondern wann. Das ist die Frage. Und deswegen finde ich auch dieser Respekt zu sich selbst, die Wertschätzung zu sich selbst. Was bin ich mir eigentlich wirklich wert? Und da haben wir die Problematik, ist ganz, ganz oft Menschen, die diesen Selbstwert, das ist ja mein Thema, nicht so richtig haben, weil sie sich eigentlich auf eine gewisse Art und Weise selbst egal sind. Sich selbst, ich sag jetzt mal, aufgegeben haben. Ja? Und das ist ja das Schöne und deswegen finde ich diese Story und gerade am Ende, jetzt am Ende des Podcasts, so schön, wie du diese Kurve hinbekommen hast von einem jungen Mann voller Angst, voller Gedanken, voller Selbstzweifel zu einem Menschen, der sich von seiner Familie getrennt hat, getrennt in dem Sinne, dass er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt nicht diesen Weg, der mir vorbestimmt war, ich werde jetzt nicht irgendwie in den Medien arbeiten, sondern ich folge meiner Berufung, ich folge meinem Gefühl, was eine Menge, Menge Stärke beweist. Ja, mein lieber Respekt dafür. Ich glaube, jeder, der es mal selbst mitgemacht hat, weiß, was das für ein taffer Weg ist. Und dann diesen Weg zu gehen, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen auch sich selbst erkennen, dass sie beibringen, dass sie selbst erkennen, finde ich eine grandiose Sache, mein Lieber. Und jetzt überleg mal, wenn du jetzt mal, das ist meine letzte Frage an dich für die Folge, wenn du jetzt mal sozusagen dein Leben Revue passieren lässt, ne? Und das ist auch so ein Motivation. Wie geht's dir heutzutage?
Mir geht's gut. Ehrlich gesagt geht's mir gut. Schön. Ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Ich bin lange noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich habe erst vor einem Jahr angefangen, mit dem, was ich tue, so ein bisschen nach außen zu gehen. Ich mache jetzt gerade seit einem Jahr relativ regelmäßig das Social-Media-Ding. Versuche einfach mehr Menschen zu erreichen. Bin, wie gesagt, auch in Firmen unterwegs. Da erreiche ich schon einige. Aber mache jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr Social-Media, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, weil ich auch da irgendwie Berührungsängste hatte und keine Lust hatte, mich selber aufzunehmen, in die Kamera zu quatschen, weil mir meine Stimme nicht gefallen hat, weil mir meine Nase nicht gefallen hat, weil ich genuschelt habe, weil dann wieder alte Ängste in mir hochkamen, die ich damals schon hatte. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich gut. Ich fühle mich ziemlich sicher in dem, was ich mache. Ich habe ganz klar realisiert, alles, was ich gebe, alles, was ich beruflich mache, hat nur Gutes. Ich meine, ich verkaufe Menschen, das, was ich den Menschen erzähle, ist, beweg dich mehr, sei ein toleranter, guter Mensch, ernähr dich besser, kümmere dich um deine Familie und hilf anderen Menschen, sich selber zu helfen. Das ist das, was ich tue. Und ich muss dir noch eine Sache zu meinem Coaching oder zum Training sagen. Das war auch alles ein Auf und Ab. Ich hatte Ups und Downs, ich habe alles falsch gemacht, ich habe sehr viel richtig gemacht. Heutzutage bin ich, Gott sei Dank, nach den ganzen Jahren schon so selbstbewusst und kann dir sagen, dass alles gut läuft. Definitiv. Und vielleicht kennst du das auch und ich glaube, jeder gute Coach kann sich damit identifizieren, wann immer ich Menschen coache. Und ich coache Menschen den ganzen Tag, auch wenn ich nicht arbeite. Ja, das klingt für den einen oder anderen vielleicht manchmal so ein bisschen hochnäsig, aber egal wo ich bin, ich coache Menschen, ich höre Menschen zu. Menschen öffnen sich mir super schnell, weil ich extremst transparent mit mir selbst, also mit meiner Geschichte umgehe. Dadurch öffnen sich Menschen sofort und muss dir gestehen, dass mir das Coaching unheimlich viel bringt. Unabhängig davon, dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, befreie ich mich in den Momenten, wenn ich Menschen coache, von mir selber. Also wenn es in der Situation nicht mehr um mich geht, sondern um dich zum Beispiel, bin ich nicht in meinem Kopf, weil es um dich geht. Das heißt, ich fokussiere mich auf dich und versuche dir zu helfen und vergesse meine eigenen Probleme, meine eigenen Aggressionen, meine eigene Wut, meine eigenen Schwächen, weil es, wie gesagt, um dich geht. Und das ist auch etwas, was das Coaching mir gibt. Ähnlich auch mit dem Training. Menschen fragen mal, ja, aber was habe ich denn davon? Ich muss ja mein Leben genießen. Und wie kannst du so viel Zeit im Fitnessstudio verbringen? Und ich sage den Leuten dann meistens, es geht nicht nur darum, was du davon hast. Überleg dir doch mal, von welchen Dingen du dich trennst, wenn du regelmäßig zum Sport gehst. Vor allem morgens. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin von Natur aus ein super schlecht gelaunter Mensch. Ich bin halt eher so ein Pessimist. Wenn ich aber dann mein Ding gemacht habe und beim Sport war, entledige ich mich der Wut, von den Aggressionen, von der schlechten Laune. Das heißt, ich gebe alles Negative ab von mir und fühle mich dadurch besser. Bin dadurch ein besserer Mensch, ein besserer Vater, ein besserer Ehemann, ein besserer Coach, ein besserer Sohn und einfach, wie gesagt, ein besserer Mensch. Das ist halt das, was das Coaching mir bringt.
Man merkt das mal lieber. Ich gratuliere dir zu deiner Reise. Das ist ein schönes Beispiel, dass man sich um 180 Grad drehen kann. Lieber Ilan, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir eine Menge Spaß gemacht.
Fabian, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Auch danke für deine Offenheit. Ich habe dich ja angeschrieben, du hast sofort Ja gesagt. Das fand ich fantastisch. Ich habe einfach eine Message, wie gesagt, die ich gerne raushauen würde. Immer öfter und öfter. Und danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Vielen Dank.
Lieber, sehr, sehr gerne. Lieber Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, Sie konnten heute wieder eine Menge mitnehmen. Und unser gemeinsames Thema war nicht nur das Thema Gewohnheit, auch Gesundheit. Deswegen bleiben Sie bitte alle gesund, passen Sie auf sich auf und haben Sie einen wunderschönen Abend.
Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.